Also, ich habe die Predigt mal überschrieben mit dem Thema Dein Wille geschehe. Also, es ist ja vielleicht Teil eines Gebets, das vielleicht einige von euch täglich sprechen, ich auch, Dein Wille geschehe. Aber da stellt sich ja dann auch die Frage, was will denn Gott? Ne? Ganz kurze Zusammenfassung, wir glauben und wissen es ja, Gott will das Gute. Und ja, Gott will auch das Gute für uns. Und wenn es nicht so wäre, dann wären wir schon längst verloren. Er will uns beschenken, er will, dass es uns im Leben gut geht. Amen. So. Ja, also ist klar, ne, darum geht's. Jesus spricht viel vom Willen des Vaters. Und die Evangelien, also mir ist es jetzt vor allem in letzter Zeit wieder im Johannes aufgefallen, die berichten mehrfach von Jesus, wie er sagt, dass es bei seinem Wirken nicht um seinen Willen geht, sondern um den Willen des Vaters. Sagt Jesus mehrfach. Und Jesus sagt da mehrfach, dass es der Vater ist, der ihn gesandt hat. Ja, er betont es. Also irgendwie nicht, naja, das soll ich mir selber ausdenken, dass ich so mal einen Ausflug auf die Welt mache, sondern Gott hat ihn gesandt. Ich bin bisher immer so davon ausgegangen, so klar von meinem Bauchgefühl her, naja, der Wille Jesu und der Wille des Vaters, die sind doch identisch, oder nicht? Aber es ist ja sowieso mit der Dreieinigkeit manchmal auch schwierig, ne? Und was heißt das jetzt im Hinblick auf den Wille? Ja. Also, wir sind ja noch nicht lang von Ostern her und davor ist Karfreitag. Und da, im Garten Gethsemane, da wurde es Jesus ja mal zum ganz schweren Kampf, den Willen Gottes zu erfüllen. Was war da der Wille Gottes? Gott hat da von Jesus ein riesiges, riesiges Opfer verlangt. Jesus, sein Platz war ja eigentlich der Himmel, ne? Und er hat seinen Jüngern da einmal gesagt, auch im Johannes, also er hat vor Erschaffung der Welt, hat Jesus mit Gott schon die Herrlichkeit geteilt. Oder Gott mit Jesus. Eine unvorstellbare Herrlichkeit der Welt, die uns völlig, ja, die wir uns nicht vorstellen können. Aber, wie gesagt, Gott sandte Jesus auf die Erde. Und Jesus war gehorsam, er verzichtete auf diese Herrlichkeit und er wurde Mensch. Aber nicht nur das. Jetzt soll er noch den furchtbarsten und grausamsten Tod am Kreuz sterben. Er sollte wirklich alles verlieren, nicht nur das Leben als Mensch, das er jetzt bisher noch gehabt hat, sondern er soll auch wirklich den allerletzten Rest seiner Würde soll er verlieren, er soll die Verbindung zum Vater verlieren. Und das stand jetzt alles unmittelbar bevor. Und bis da der Tod eintrat bei Kreuzigungen, da vergingen ja in der Regel viele Stunden, sind die Leute am Kreuz gehangen, manchmal sogar Tage. Und ja, es war klar, da ist jede Sekunde ausgefüllt, und das sind viele Sekunden, ausgefüllt mit furchtbarsten Schmerzen. Jeder Atemzug musste erkämpft werden, die sind so eher so da gehängt, ne? Und die Lunge hat sich mit Wasser gefüllt. Und ja, es war klar, es wird keine Sekunde der Entspannung geben, sondern es wird immer nur schlimmer werden, das ist ganz klar. Jede Sekunde immer noch größere Schmerzen, noch schwerer Atem, noch größerer Durst, noch schlimmer. Es wird nicht besser werden, sondern es wird schließlich so schlimm wäre, bis alles kollabiert und dann irgendwann mal der Tod eintritt. Jesus sollte zum tiefsten Punkt gehen, an den man nur gehen kann. Das war der Wille Gottes. Und es kommt zum Ausdruck, dass Jesus hier an der Stelle angesichts des Todes, dass er was anderes wollte. Jesus betet, Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorbeigehen, weil ihm ist als Sohn Gottes auch überhaupt nichts erspart blieben von all den Schmerzen. Aber Jesus stellt dann trotzdem den Wille Gottes über seinen Wille. Und er möchte es freiwillig. Er war dann nicht gezwungen. Er hat ja dann zu Petrus gesagt, als Petrus da dem Knecht das Ohr abgeschlagen hat, wenn er wollte, dann könnte er Gott bitten, Gott würde Legionen von Engeln schicken. Ein Engel, der hat eigentlich schon reichen, um das Ganze zu beenden. Ja, wenn Jesus wollte, könnte es alles sofort beendet sein. Aber Jesus ist den Weg gegangen aus Liebe zum Vater und aus Liebe zu uns, zu unserem großen Glück. Ja, ihr wisst Bescheid. Aber den Wille Gottes über seinen Wille zu stellen, das hat für Jesus ja nicht nur bedeutet, einfach nur grausam zu sterben und alles zu verlieren und dann ist Ende, sondern der Plan Gottes ging ja weiter. Jesus ist vom Tod auferstanden, er ist aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes und Gott hat ihm alle Macht im Himmel und auf Erde übertragen und das in Ewigkeit. Das gehört auch zum Wille Gottes. Also vom tiefstmöglichsten, dunkelsten und schrecklichsten Ort zum herrlichsten und allerhöchsten Ort, den es nur gibt. Das war der Wille Gottes für Jesus. Aber zunächst hat Gott, oder an der Stelle hat Gott von Jesus auch Opfer verlangt. Und dass Gott Opfer verlangt, das zieht sich manchmal ein wenig wie so ein roter Faden durch die Bibel. Und wir fragen uns manchmal, warum das so ist. Da war zum Beispiel der Abraham. Und der Abraham, ja, der musste ja so lange warten, bis er seinen Sohn bekam, den Gott ihm ja versprochen hat. Und Abraham ist zum Glaubensheld geworden, ja, dass er überhaupt so lange an die Verheißung geglaubt hat, obwohl es schon nichts mehr zu glauben gab. Er hielt quasi sein ganzes Leben daran fest, bis er und seine Frau schon fast tot waren. Und dann macht Gott das Wunder endlich wahr. Er schenkt Abraham und seiner Frau tatsächlich noch den Sohn Isaak. Und ihr könnt mir glauben, Isaak war das, was Abraham auf dieser Welt am meisten geliebt hat, ab der Geburt. Weil jetzt konnte das Leben weitergehen. Jetzt wurde endlich sichtbar, wie Gott seine Verheißung wahrmachen würde, wie er Abraham zu seinem großen Volk machen wollte. Und Abraham hat die Prüfung bestanden. Ne? Also er konnte warten. Ja, okay, er konnte. Also es gab einen kleinen Umweg. Ihr wisst ja auch, im Wesentlichen hat Abraham, war das einfach eine tolle, tolle Sache. Gott hat ihn beschenkt, endlich. Und dann lautete der Wille Gottes, dass Abraham Isaak opfern sollte. Abraham sollte Isaak aktiv mit dem Messer töten und verbrennen. Also, warum? Ist Gott völlig übergeschnappt? Also, könnte man vielleicht auf die Idee kommen, das zu fragen. Aber Abraham macht sich auf den Weg, sicher unendlich traurig und sicher beschwert ohne Ende. Und ich kann mir es nicht anders vorstellen, als dass der absolute Tiefpunkt im Leben vom Abraham war, wo er dann loszog ist mit Isaak, um ihn zu opfern. Aber er entschied sich zu gehorchen. Er wollte den Willen Gottes, den er mit Sicherheit nicht verstand, den wollte er über seinen eigenen Willen stellen. Und auch er hat es letztendlich freiwillig gemacht. Ich glaube nicht, dass Gott ihn gezwungen hätte, das zu machen. Im Hebräerbrief steht es ja, dass Abraham hat Gott letztendlich zugetraut, dass er irgendwie andere, noch bessere Wege für seine Verheißung hat oder irgendwie wahrmachen kann. Da steht Gott, Abraham hat denkt, Gott kann Isaak auch von den Toten wieder auferwecken. Das hat er ihm wohl zugetraut. Aber Gott schenkt Abraham den Isaak wieder zurück. Er muss ihn nicht opfern, ihr kennt ja die Geschichte. Und durch das Loslassen und wieder zurückbekommen, ist Isaak dem Abraham sicher noch viel wertvoller geworden. Er hat ihn vergoldet, in Anführungszeichen, von Gott zurückbekommen. Abraham hat natürlich auch vor allem gelernt oder gezeigt, oder er hat es gelernt durchzubuchstabieren, dass Gott an erster Stelle steht. Und er steht da über allen Gaben, die wir von ihm empfangen. Da sind wir Menschen einfach ein Stück weit anfällig. Ne? Es ist auch eine Gefahr, von der Gott sein Volk unzählige Male warnt, schon, also was ich noch oft in der Wüste war, Und wo dann klar wird, irgendwann kommen wir in das gelobte Land und da wird es uns gut gehen, da sind wir nicht mehr in der Wüste. Und hunderte Male vielleicht, ne, schreibt Gott an, wenn ihr in das gelobte Land kommt, dann vergesst mich nicht. Ja, wenn Gott uns tolle Geschenke macht, irgendwelche Gaben, vielleicht auch tolle Menschen zur Seite stellt, wie bei Abraham, sein Sohn Isaac, ja, man freut sich sehr, man liebt diese Gaben, das darf man auch, man genießt sie, man gewöhnt sich dran und ja, man verliert auch Gott leicht aus dem Blick. Aber für Abraham, es war nicht einfach nur, dass er jetzt das halt erleben sollte, das Tief und Hoch dann, ne? Sondern Abraham hat bei der ganzen Geschichte dazugewonnen. Abraham hat sich verändert. Er wurde nicht ärmer, so wie es zuerst ausgesehen hat, sondern er wurde reicher. Ihm wurde dadurch noch viel mehr Segen zuteil. Ja, was bedeutet denn das alles eigentlich für uns? Was will Gott? Was will Jesus? Verlangt Gott auch von uns Opfer? Was will Jesus? Wir beten ja, dein Wille geschehe. Und so ganz, also jetzt mal ganz im Allgemeinen, um was es eigentlich geht oder was eigentlich Jesus will. Das wird also in Epheser 5, Vers 27, wird mal die Gemeinde wird als Braut Christi bezeichnet. Und Jesus möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, also so steht es da in Epheser 5, Vers 27. Jesus möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihm treten kann. Also Jesus freut sich eigentlich wie ein Bräutigam drauf, die Gemeinde wie eine Braut zu sich zu holen, eines Tages, um dann in Ewigkeit mit ihr zusammen zu sein. Und natürlich soll diese Braut würdig sein für Jesus. Sie soll attraktiv sein. Jeder Bräutigam wünscht sich das und will sich auf seine Braut freuen können. Natürlich gibt es auch den Satz, oder es gibt noch andere Aspekte vom Wille Gottes. Ne? Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Könnte man da vielleicht auch unterbringen in dem Bild, ja, dass die Gemeinde halt möglichst alle umfassen sollte und so weiter. Aber das lassen wir jetzt mal weg. Ja, Jesus möchte die Braut oder seine Gemeinde zur vollkommenen Braut machen, die er eines Tages zu sich holen wird. Und die Gemeinde besteht aber aus einzelnen Christen. Und heruntergebrochen auf jeden Einzelnen heißt es die Heiligung. Also das steht zum Beispiel in 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Was bedeutet Heiligung? Heiligung, ganz grob zusammengefasst, dass wir Jesus ähnlicher wären. Jeder von uns soll Jesus ähnlicher werden, weil leider ist unser bisheriges oder früheres Wesen ist Teil der gefallenen Welt und da ist Veränderung notwendig. Oder an anderer Stelle wird so formuliert, man soll den alten Menschen ablegen und den neuen Menschen anziehen. Also Lieblingssünde ablegen, schlechte Gewohnheiten ablegen. Und mit Gottes Hilfe neue Verhaltensweise antrainieren. Oder, wie man es auch noch ausdrücken kann, die Früchte des Geistes sollen an uns sichtbar werden. Das Problem, die Früchte, die wachsen nicht am alten Menschen. Und den alten Menschen abzulegen und den neuen Menschen anzuziehen, also die Heiligung, das machen wir nicht halt einmal so, wenn wir Christ wären, dann machen wir das und jetzt ist es passiert. Sondern wir sind da unser ganzes Leben lang sind wir da damit beschäftigt. Und das, also unsere Heiligung, das geht nicht ohne das, dass wir immer wieder den Willen Gottes über unseren eigenen Willen stellen, so wie das bei Jesus und bei Abraham war. Das ist übrigens so der Kernsatz oder der Hauptinhalt von der Predigt. Gottes Wille kann eben manchmal nur geschehen, wenn wir Gottes Wille über unseren eigenen Wille stellen, weil die widersprechen sich manchmal. Also das Bild von der Braut Christi, das fand ich als Mann immer so ein bisschen, seltsam. Braut Christi, ich kehre da irgendwie dazu. Aber in einer Hinsicht, da ist das sehr, ist der Vergleich sehr passend. Eine Braut will auf jeden Fall dem Bräutigam gefallen. Das hat höchste Priorität für sie. Eine Braut will dem Bräutigam gefallen, das brauche ich euch nicht erzählen. Das wisst ihr. Setzen wir auch, wir Braut, alles dran, um dem Bräutigam Jesus zu gefallen. Die Heiligung, die geht nicht von alleine. Heiligung geschieht nicht einfach durch Zeitablauf. Nur weil wir halt lang Christen sind. Ich kenne Christen, die sind schon seit Jahrzehnten Christen, seit vielen Jahrzehnten teilweise, und trotzdem merkt man von der Heiligung recht wenig. Ne? Da ist vielleicht dann eher die Streitsucht oder Egoismus oder fehlende Empathie für Mitmenschen. Das kommt nicht einfach, weil viel Zeit vergangen ist. Ich kenne natürlich zum Glück auch Christen, die mir da ein gutes Vorbild geworden sind. Ja, die haben sich auf den Heiligungsprozess eingelassen und sind mit der Zeit für ihre Umgebung sehr angenehm geworden oder ein Segen geworden, wie ein Wohlgeruch. Heiligung kann man auch nicht so einfach machen. Ne? Viele Dinge, die sich ändern sollten in unserem Leben, die sind uns vielleicht gar nicht bewusst. Und Gott muss uns, unser ganzes Leben lang wird er uns immer wieder an Punkte führen und Bereiche führen, die er gern ändern möchte. Und dann ist die Frage, wollen wir da mitmachen? Dann ist die Frage, ob wir sein Wille über unseren Wille stellen. Das kann nämlich ziemlich anstrengend sein. Das kann teilweise ein echtes Opfer für uns bedeuten. Und darum ist also die Heiligung ist in der Regel nicht das, was unser natürlicher, menschlicher Wille so will. Es kann so aussehen, dass unser Leben dadurch ärmer oder schwieriger werden wird. Wenn wir zum Beispiel jetzt nicht mehr unehrlich sein sollen, ja, oder wenn wir andere vergeben sollen, dann sieht es mal so aus, als würde mir vielleicht der Kürzere ziehen. Unseren Wille, dem Wille Gottes unterzuordnen. Verlieren wir da nicht unsere Freiheit? Haben wir überhaupt Freiheit? Der Mensch ist nicht so ein Wesen, das einfach von sich aus völlig frei und souverän ist. Es ist nur Gott. Und der Mensch, der ist eigentlich dafür geschaffen, mit Gott in Gemeinschaft zu leben. Und Gott lässt uns die Freiheit. Er lässt uns die Freiheit, ob wir jetzt mit ihm leben wollen oder ob wir das ablehnen. Da lässt uns Gott die Freiheit, das zu entscheiden. Und der Martin Luther hat es so ausgedrückt, indirekt in seiner Sage, also wenn wir es ablehnen, ohne Gott zu, oder wenn wir ohne Gott leben wollen, das sind wir nicht einfach dann frei, sondern dann reitet uns der Teufel. Entweder reitet uns Gott, also er hat es mal so dargestellt, so unseren Wille ist praktisch wie ein Lasttier, entweder reitet uns Gott oder der Teufel. Ja, das hört sich nach Schwarz-Weiß-Malerei an, ne? Und das ist, benutzt man in der Regel negativ den Begriff, muss aber nicht immer falsch sein. Und manche Christen haben da keine Lust drauf, ne? Und letztlich versuchen sie, sich in einem Graubereich aufzuhalten. Oder wenn man jetzt da das mit der Zielscheibe nochmal nimmt, ja, die versuchen, wir wollen schon dabei sein, aber möglichst irgendwie so weit wie möglich außen und hoffentlich sind wir dann noch drin und so und möglichst, ja, genau. Also man hat so den Eindruck, dass manche denken, danke Gott für die Sündenvergebung, danke für das ewige Leben. Wie ich aber mein Leben hier verbringe, auf der Erde, das bestimme ich selber. Was, ich soll dem anderen vergeben? Er hat mir aber Unrecht getan. Und dann habe ich ja nicht mehr mein Pfand ihm gegenüber in der Hand. Dann würde ich ja mein Recht aufgeben, beleidigt zu sein, wenn ich dem Recht vergebe. Ja. Ihr wisst, Gott will, dass mir dem anderen vergebe. Oder was? Ich soll mich dem anderen öffnen. Ich soll ihn lernen zu lieben. Da mache ich mich ja verletzlich. Hat der andere das überhaupt verdient, dass ich ihm meine Liebe schenke? Oder was? Meine Ressourcen und meine Zeit und mein Geld soll ich so einsetzen, wie es Gott will? Ja, wo bleibt denn da der Spaß? Da schränke ich mich ja ein. Ich weiß doch am besten, was Spaß macht und was mir gut tut. Ich sehe es ja, wie die anderen machen. Und so will ich es auch machen. Oder was? Ich soll das respektieren, die Regel, die sich Gott ausgedacht hat für Ehe und Sexualität. Sexualität nur in der Ehe. Und wenn ich dann mit der Frau verheiratet bin, dann soll ich mich auf die beschränken. Oh, das ist ja einschränkend. Also da fallen mir andere Sachen ein, die mir mehr Spaß machen. Wer so denkt, der traut Gott nicht zu, dass er Ahnung vom Leben hat. Er traut Gott nicht zu, dass er weiß, wie gutes, erfülltes Leben funktioniert. Gott ist aber der Erfinder und der Erschöpfer des Lebens. Er weiß Bescheid. Oder er denkt, ja, wer so denkt, der hat die Sorge, dass Gott ihm bewusst etwas vorenthalten will, dass Gott ihm nicht das Beste gönnen will. Und, oder wer so denkt, der hat Angst, seine vermeintliche Freiheit zu verlieren. Aber das war genau die Sorge, die der Teufel der Eva eingeredet hat, bevor sie im Paradies die verbotene Frucht genommen hat. So, die Gnade will man schon in Anspruch nehmen, aber ja, so der Wille Gottes für unser Leben will man nicht. Also so eine Einstellung ist schädlich. Das steht in der Bibel, wer sein Leben versucht zu erhalten, der wird es verlieren. Das ist genau das gemeint. Der Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück, so reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht bringt. Das ist die Heiligung. Oder jagt dem Frieden nach gegen jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Wir sehen also, den Graubereich gibt's nicht. Natürlich können wir die Sünde und den alten Mensch nie ganz ablegen, ne? Wir werden immer die Gnade brauchen, aber es ist wichtig, dass wir uns auf dem Weg der Heiligung bewegen und uns nicht bewusst in der Sünde bleiben. Und Gott will uns nicht ärmer machen. Er will uns segnen und uns reicher machen mit echtem Reichtum. Und manches, was wir ihm zu Füßen legen, was wir ihm opfern, in Anführungszeichen, das gibt er uns wieder zurück. Wertvoller und vergoldeter als vorher, so wie beim Isaak. Und wenn uns Gott etwas tatsächlich nimmt, dann will er uns von Dingen befreien, an denen wir uns verkrampft festhalten, die uns aber schaden und blockieren. Ja, sein Wille ist das Beste für uns. Sein Wille kann aber oft nur geschehen, wenn wir unseren Wille seinem Wille unterordnen. Er lässt uns garantiert die größte Freiheit, die möglich ist und wo wir uns entfalten können. Und er ist vertrauenswürdig. Das soll ganz tief in unser Herz rutschen. Aber er hat uns so geschaffen, dass wir einen eigenen Wille haben. Und ich sage jetzt mal einen Satz, der so in der Predigt entstanden ist. Ihr könnt aber weiter darüber nachdenken, ob der stimmt. Wir brauchen unseren Wille, um Gott richtig lieben zu können oder richtig tief lieben zu können. Nämlich dann, wenn wir unseren Wille, seinem Wille unterordnen. Da können wir Gott nochmal ganz anders lieben, wie wenn man den Wille nicht hätte, wie wenn er uns ohne Wille geschaffen hätte. Auch Jesus hatte als eigenständige Person einen eigenen Wille. Er hat Gott dadurch unwahrscheinlich geehrt, dass er in Gethsemane seinen Wille dem Wille Gottes untergeordnet hat. Dadurch hat er seine unendliche Liebe zu Gott gezeigt. Und er wusste, dass auch Gott ihn unendlich liebt. Und ist dann eine Gemeinschaft oder eine Verbindung, ist die dann nicht besonders eng und besonders schön Und besonders wertvoll, wenn einer freiwillig seinen Wille unterordnet. Ist das nicht höchster Ausdruck von Liebe und Vertrauen zueinander? Und es ist nicht dasselbe, wie seinen Wille aufzugeben. Ja, Gott ist vertrauenswürdig, er ist liebenswürdig und vor allem, er hat uns zuerst geliebt. Sein Opfer, das er für uns gebracht hat, das war so unendlich größer als alles, was wir ihm je bringen können. Amen.